So um 11.25 Uhr war für mich immer in der Schule vierte Stunde vorbei, aber heute ist Podcast vorbei. Wann war bei dir vierte Stunde Ende?
Oh, müsste auch so ein 11.25 Uhr, 11.30 Uhr Ding sein. Aber dann vor allem auch immer nur kürzere Pause. Erste Pause war 20 Minuten, jetzt nur 15 Minuten Pause. Und bei mir sind es jetzt...
Ja, das stimmt.
Bei mir sind es genau 20 Minuten Pause, 11.45 geht gleich die Uni weiter.
Ja, immerhin. Also wir hatten dann auch 11.25 und um 11.40 ging dann die nächste los. Die war dann bis 12.25 unterwegs und so weiter und so fort. Oh, beste Zeit für Schulschluss? Also nach welcher Stunde warst du richtig glücklich, wenn ab da vorbei ist?
Ja, fünfte Stunde war perfekt. Weil vierte Stunde war fast immer noch ein bisschen zu früh. Da hat Mutti dann auch noch nicht gekocht gehabt. Fünfte Stunde war perfekt. Da hast du noch die frühe Bahn bei uns bekommen. Und warst dann auch einfach, du warst einfach gefühlt eine Stunde früher zu Hause.
Ja, das war wirklich gut. Also wenn sechste Stunde ausgefallen ist, das war immer, Premium. Das war ein Träumchen. Aber naja, ja. Aber die Stunde, die haben wir auf jeden Fall trotzdem gefüllt und zwar mit sehr gutem Podcast-Content heute und zwischen Capo Kunkel und Sascha Zverev ist eine Menge passiert.
Sie, Capo Kunkel macht auf TikTok mobil, aber will das Ganze dann auch in den Stadion natürlich nach vorne bringen. Haben wir uns natürlich viel über Bengts angehende Capo-Tätigkeit bei der Euro 2024 unterhalten, haben uns über die Relegation unterhalten, die mich wieder dumm gesagt nicht überrascht hat. Bengt hat sie dann doch schon so ein bisschen aus den Socken gehauen und hinten raus dann natürlich viel NBA und da bin ich sauer, eigentlich auf beide Teams, auf beide Verliererteams, die es leider nicht geschafft haben, diese Serien ausgeglichener zu gestalten.
Tja, so ist es. Man kann nicht alles haben im Leben, aber ihr könnt alles haben, nämlich in diesem Podcast. Von daher viel Spaß mit der kommenden Stunde.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout. The side has to use a Curry. Wait after. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Und dann ist es mittlerweile Mittwoch 10:22. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen und frühen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Nach ein, zwei Startschwierigkeiten auf beiden Seiten haben wir es jetzt endlich geschafft. Hallo, Bengt.
Ja, das stimmt. Also muss man uns natürlich beiden die Schere auch anheben. Aber ja, heute sehr früh auf meinen Mist gewachsen, weil wir in einer sehr, sehr vollen Woche meinerseits aufnehmen. Morgen geht's für mich nach Budapest. Der Flieger geht um kurz vor 7. Das heißt, der Wecker geht um kurz vor 4.
Ach,
entsprechend, bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun und dafür hätte ich gerne einen freien Kopf und deswegen einmal frühe Folge aufgenommen. Aber ja, wie geht's dir?
Auch gut. Ich habe quasi so ein bisschen den Gegenpart von dir. Also ich habe ja ein in Anführungszeichen freies Wochenende vor mir. Ich gehe ein bisschen auf Festival hier in Stuttgart, freue ich mich sehr drauf. Und ja, also Festival ist auf dem Vasen, heißt aber nicht Vasen. Nö. Und habe jetzt die letzten Tage noch ein bisschen Uni nachholen müssen, nachdem das die ersten beiden GBT-Stops in Düsseldorf links liegen geblieben ist. Auch, also verständlicherweise links liegen geblieben ist. Das war so eingeplant, dass ich jetzt die Woche ein bisschen mehr machen muss. Und habe aber auch nachher gleich wieder Uni, deswegen mir passt das auch sehr gut rein, dass wir heute ein bisschen früher aufnehmen. Ich habe dir ja letzte Woche schon erzählt, dass ich jetzt ein Morgenmensch geworden bin.
Ja.
Ich bin auch heute natürlich wieder ohne Wecker aufgestanden.
Wie sehr konntest du das jetzt die letzte Woche durchziehen?
Ich muss mich erstmal selber exposen. Paula hat kurz einmal Podcast gehört, weil sie wissen wollte, was wir über sie verzapft haben in der letzten Folge. Mhm. Und hat dann auch den Anfang gehört, als ich gemeint hatte, ja, ich stehe hier so ohne Wecker auf. Und also hat vielleicht doch nicht ganz so gestimmt. Zumindest jetzt in den Nach-GBT-Düsseldorf-Tagen.
Lüge.
Ja, es war wirklich Lüge. Aber man erzählt ja viel, wenn das Internet so lang ist und so. Nee, aber heute war echt okay. Also ach, weil krass. Ich habe irgendwie vergessen, meinen Rollladen ganz runter zu machen und dann ist hier um 8 Sonne reingekommen und lohnt auch nicht mehr, irgendwie nochmal groß rumzuschlafen.
Ja, aber du lügst im Podcast, also das finde ich echt heftig. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dir jetzt vertrauen soll.
Ich bin halt ein einziges Mal vielleicht mit Wecker aufgestanden. Ich war trotzdem früh wach, das ist doch die Grundstory.
Ja, gut, also ob ich dir das jetzt noch glauben kann, das ist hier die andere Frage, aber so ist es. Ja, also wenn ich im Moment ohne Wecker aufstehe, dann ist es auch irgendwo so zwischen 8 und 9, aber ja, heute... Dann noch ein bisschen im Bett gelegen und mal einmal geguckt, was ich auf TikTok falsch mache, weil ich habe meinen Algorithmus irgendwie kaputt gemacht. Also ich feiere gerade hier eine ganz eigene Strategie, aber die hat auch am Anfang funktioniert, aber ich glaube, ich habe meinen TikTok kaputt gemacht.
Also du hast es zumindest bei mir und bei einigen von mir, die, also von, aus meiner eigenen Bubble sozusagen, aus meiner Heimatbubble, die dich nicht kennen, hast du es trotzdem mal auf die For You-Page geschafft.
Ja, und, richtig.
die kannten dich ja auf jeden Fall schon aus den Katar-Zeiten und meinten so, ey, ich hatte wieder deinen Typi mit der Regenbogenbinde auf meiner For You-Page. Mhm. Und wir haben es ja gerade schon gedacht, dass TikTok dich gerade irgendwie so ein bisschen wieder genervt hat, nachdem die ersten ja echt viral gegangen sind. Ich glaube, das eine hat irgendwie so 600.000 Aufrufe. Ja, also, das ist ja eine Menge, das sind eine Menge Leute, die das irgendwann mal gesehen haben. Aber ich habe also einfach dranbleiben, so, das wird wieder kommen. Ich meinte vielleicht gerade, dass du ein bisschen zu viel postest.
Ja.
Also, dass das vielleicht noch ein Ding sein könnte. Aber ich glaube auch viele von unseren Hörern haben dich gesehen. Also, man kam wahrscheinlich nicht um dich rum.
Ich hoffe doch. Das ist ja auch das Ziel, weil ich bin ja a man on a mission jetzt. Also ich will uns ja zum EM-Titel schreien und ja, hab da die Storyline angefangen. Okay, yo, mehr Stimmung braucht das Land und hier in den nächsten Tagen kriegt ihr ein paar Fangesänge aufs Ohr. Es war auch viel Überwindung, da das erste Video zu posten, muss ich sagen. Wobei das erste, da habe ich ja nur gesprochen wie ein Löwe in die Kamera, das war okay. Aber im Nachhinein war es dann schon, okay, gut, das kann jetzt auch einfach heftig tanken und ich mache mich vor meinen 30 Followern wirklich heftig zum Affen. Davon springen dann noch zwei Leute ab. Aber ich bin da schon mit Methode ran. Und es funktioniert soweit auch ganz gut. Also es freut mich, dass es erstmal soweit ankommt, weil wir haben ja Fangesänge geschrieben. Und für alle, die sich wundern, nein, die Fangesänge kommen nicht nur aus meiner Hand. Also da saß ich nicht an meinem Schreibtisch und hab die da hingezimmert, sondern wir haben Arbeitsgemeinschaften mit den privat organisierten Fangruppen des DFB. Also da hat der DFB nichts mit zu tun, das wollen die Leute auch noch nicht ganz verstehen, aber irgendwann kommen wir da noch hin. Ja, und dann war halt so das Thema, okay, wir müssen die jetzt irgendwie unter die Leute bringen, weil die Fangesänge gibt's jetzt und die Leute müssen halt wissen, was wir da im Stadion grölen. Und wenn es am Anfang halt auch nur 300 Leute sind, dann sind es am Anfang nur 300 Leute. Aber ich glaube an diese Welle, die entstehen wird.
Also ich will schon mal vorneweg sagen, ich habe größten Respekt davor, dass du die Eier hast, das zu machen, weil und das sagt schon einiges, wenn du selbst ein bisschen cringed bei diesen Videos, der ja vom Cringe-Faktor anders aufgeladen ist als ich oder vielleicht auch wahrscheinlich als der Großteil der Menschenmasse, dann sind diese Videos ja schon irgendwie besonders und ist ja natürlich auch eine Art und Weise, die es so noch nicht gab. Deswegen, ich habe da größten Respekt, sich so hinzustellen und da probieren, was loszutreten. Und ich gehe mit und glaube auch, dass es genau das braucht. Also es braucht so einen Verrückten wie du, der da irgendwie mal voranprescht und dem es dann vielleicht auch im Zweifel auch egal ist, was vielleicht ein, zwei dazu sagen. Weil natürlich kann man über diese Videos auch lachen.
Ja,
also,
ja.
Und also, das lädt ja quasi dazu ein. Und man soll ja auch irgendwie eine gewisse, es ist eine gute Unterhaltung. Also ja. Ihr nehmt euch ja selber auch nicht zu ernst.
Ja, und also fairerweise muss man ja auch sagen, das ist ja auch eingeplant. So, und ich möchte ja auch, dass die Leute drüber lachen, weil wenn du dann die ersten Videos nimmst und die Leute sagen, boah, was ist das für eine Scheiße und hier markieren, guck dir mal den Idioten an, so ja, dann gibt das trotzdem Reichweite. So, dann ist es trotzdem, wird es geteilt und sehen es die Leute. Und im ersten Moment geht es auch einfach nur darum, erstmal gesehen zu werden. So, erstmal dann die Menschen überhaupt schon mal damit zu konfrontieren. Und das Ding ist, nächste Woche, wir sind ja in Nürnberg. Und ich bin ja auch in Nürnberg. Und da haben wir dann ja auch unsere Fangruppierungen dann zusammen. Und wenn du dann halt im nächsten Schritt, weil, also, sind wir ehrlich, die 600.000 Menschen, die das gesehen haben, die werden nicht denken, okay, krass, der ist ja hier in den privat organisierten Fanclubs des DFB unterwegs und dann machen die das zusammen und die Leute, die da jetzt mitsingen, das sind bestimmt nur seine 300 Freunde da aus dem DFB oder aus den Fanclubs. Nee, die sehen dann halt so einen TikTok im Stadion, wie es dann halt anfängt, eine größere Masse zu singen. Und das ist dann halt der nächste Schritt, sodass dieses, okay, krass, der Idiot, der macht sich nur zum Deppen und das funktioniert doch eh nicht, dann transition zu, ah, krass, da passiert ja tatsächlich was. Und dann fährt halt irgendwann noch dieser EM-Hype-Train los. Und dann sind wir da. Und dann sind wir groß. Und dann werden wir laut. Also ich bin weiterhin überzeugt.
Merkt man gar nicht, dass du davon überzeugt bist. Nee, deswegen, also ich hab erst so zwei, drei Mal hingucken müssen, als ich die ersten Videos gesehen habe, weil du hast mir ja schon angekündigt, dass da was kommen wird und dachte so, okay, er zieht das jetzt wirklich durch. Und also, ihnen juckt das jetzt erstmal auch nicht, was die Reaktionen sind, weil es kam ja viel Positives. Natürlich gibt's immer ein, zwei Idioten, die schreiben so, what the fuck, was soll das denn jetzt?
Ja.
Und ich gebe dir meine ehrliche Meinung. Ich glaube, dir ist auch bewusst, es wird sich nicht jeder Song durchsetzen. Und da sind ein, zwei Banger dabei. Da cringet es mich wirklich, also in den Erdboden rein, wenn wir die Schweizer weghauen. Also auf das Lasse und die Indianer, die dann um den Marterpfahl tanzen. Da dachte ich mir, ach du Kacke, ich bin wieder fünf und mache jetzt Topschlagen beim beim Geburtstag. Also da dachte ich kurz.
Wie gesagt, ich habe nicht jeden Fangesang hier auch beeinflusst und kann mich dann ja aber auch nicht über die Stimme der Mehrheit hinwegsetzen und das Ding dann einfach rauslassen. Und ja, also wenn mein Bruder dann in seinem 15-Euro-Lidl-Hemd dann daneben steht und Deutschland quer über die Brust drauf ist, dann ist das vielleicht guter Content, aber sonderlich angenehm zu posten ist das nicht. Und ja, kann ich auch noch nicht versprechen, dass das Ding bei mir auf Insta landet. So, also das muss ein TikTok-Exclusive bleiben, glaube ich.
Also wer nicht weiß, wovon wir reden, Bengt hat viel Gutes auf TikTok gemacht, aber es gibt diesen einen Song auf Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer, komm, wir hauen die Schweizer raus und
okay, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ich gebe dir jetzt den Text. Wir hauen die Schweizer raus und die Schweizer ist hier in Sternchen gesetzt, um da dann halt auch die Schotten, die Ungarn, die Engländer oder wen auch immer draus zu machen. Also
das kannst du es bitte singen? Ich finde, du hast es da auch gut gesungen.
Nee, geht schon auch nicht gerade. Also ja, aber wir hauen die Schweizer raus, packt besser schon mal eure Koffer. Heute lohnt es sich zu kämpfen, denn nur der Sieg ist unser Ziel. Hat's erstmal geklingelt, werden wir euch zerlegen. Ja, das ist doch ganz normal. Wir hauen alle raus und holen uns den Pokal.
So, jetzt wisst ihr, was ihr auswendig lernen dürft. So, macht, ja. Macht euren Karnevals-Remix an und dann hauen wir die Schweizer und die Schotten und die Ungarn raus. Nee, da muss ich auf jeden Fall herzhaft lachen, als ich das gesehen habe. Und dann, bei mir ist das große Ding, damit habe ich auch mit meinen Jungs drüber geredet, die dich auch drauf hatten und die hatten eine ähnliche, die kennen dich ja nicht. Die kennen dich ja nicht und sehen erstmal einen Dulli, der da in, der da mit seinem Bruder, der auch, ey, ich habe deinen Bruder noch nicht kennengelernt, scheint ein korrekter Typ zu sein. Trommeln ist es noch nicht so richtig, was so den Tag angeht. Das kriegt ja
auch sehr regelmäßig gefeedbackt, also wirklich unter jedem Video wird er da zerrissen. Aber ja, einer muss es halt tun. Mann,
einer muss es tun und auch da habe ich größten Respekt vor, dass man sich da hinstellt und sich irgendwie nicht zu schade dafür ist. Und da auch wahrscheinlich, also ich schätze ihn so ein, dass er da ein bisschen auch über sich selbst lachen kann. Und der Konsens war, ey, sie finden den Effort geil, aber ich weiß nicht, ob sich, also wie schnell, also ich glaube, ihr seid ein bisschen spät dran und da seid ihr nicht spät dran, aber kriegt Deutschland diese Texte so schnell rein, weißt du?
Ja.
Weil worüber wir uns nicht diskutieren oder nicht unterhalten müssen, ist, ey, diese Schlachtrufe wie Super Deutschland oder einfach diese kurzen Phrasen, die werden funktionieren, wenn es Leute gibt, die das anpeitschen. Wenn es Leute wie du gibt, die das anpeitschen. Und die wird es ja geben bei der EM, deswegen, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass man das hinkriegt, dass das eine größere Masse singt. Bei diesen Liedern ist halt für mich so ein bisschen die Frage, mit der es dann auch steht und fällt, sind die Leute in der Lage, so schnell Text zu lernen? Und da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich glaube aber schon. Und ich glaube auch eben nicht, dass wir zu spät dran sind. Ich glaube, alles andere wäre viel zu früh gewesen. Also, du kriegst es
bei... Aber dann hätte man es immerhin bei ein, zwei... Also gut, ich bin sehr gespannt auf die Testspiele, wie du es gesagt hast. Also dieses Nürnberg-Spiel ist ein sehr, sehr guter Vergleich dann.
Ja.
Weil es sind nur noch 2 Wochen, Mann.
Ja, aber das Ding ist halt, wenn du früher anfängst, dann kriegst du ja überhaupt gar nicht diesen Hype-Train irgendwie hin. Also... Vor der EM, es wird jetzt in der nächsten Woche irgendwann auch ein Hype-Train losrollen, wo dann in Deutschland auch das Gefühl breit gemacht wird, yo, jetzt geht's bald los. Weil, also jetzt ist Clubfußball halt vorbei und klar, es gibt noch den einen Banger mit Dortmund gegen Real Madrid in Wembley, aber ansonsten 96% der Fußballfans sind ja jetzt mit ihrem Club schon durch. Und da geht's dann jetzt halt weiter in Richtung Europameisterschaft. Aber du brauchst ja auch ein bisschen Pause dazwischen. Und das ist dann jetzt die Phase, wo wir halt auch da sein müssen und wo die Leute uns zumindest mal einmal gesehen haben sollen, damit es dann, wenn der Hype-Train losrollt, dass wir dann halt auch schon präsent sind und dann geht's jetzt nur noch über Wiederholung. Also deswegen ist es auch gut, dass die 6 Fangesänge, die wir uns überlegt haben, dass die jetzt schon auf TikTok draußen sind und dann jetzt in den nächsten Wochen du dir halt einfach täglich um die Ohren geklatscht kriegst und dann halt aber auch in unterschiedlichen Kontexten, dann mal im Stadion, dann mal vorm Stadion, dann in der Nürnberger Altstadt bei einem Glühwein oder was auch immer, so, dass du dann halt wirklich, dass dann Wiederholungseffekt einsetzt, dass die Leute denken, ah, da ist der Idiot wieder und das dann auch gerne mit meinem Gesicht verknüpfen, aber das ist okay. Dann haben wir natürlich auch noch Zettelchen, die wir im Stadion verteilen. Also wir verteilen ja auch noch Flyer mit den Texten drauf und ja, du wirst nicht 70.000 im Stadion haben, die den Text können, aber wenn es schon 1.000 sind, dann ist das schon richtig gut. Und wenn dann 500 Leute mehr dann noch verstehen, was da gesungen wird und in der nächsten Strophe mitsingen, also ich glaube schon, dass das funktionieren kann und ich glaube auch nicht, dass wir zu spät sind. Ich glaube, das war der goldene Zeitpunkt.
vielleicht ist auch das zu spät war falsch ausgedrückt von mir, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachgedacht habe. Der Zeitpunkt ist schon richtig. Ich glaube noch nicht an den, ich glaube, da dreht sich wieder irgendeine Grammatiklehrerin wirklich im Grabe um. Aber ich denke nicht, dass der Deutsche, glaube ich, in der Lage ist, das so schnell zu adaptieren. Und da, das hat dann nichts mit dem Zeitpunkt zu tun, sondern das ist für die deutsche Nationalmannschaft ist das ein Hardcut in der Fankultur. Das gab es ja so noch nicht. Das gab es bei großen Turnieren noch nicht und das gibt es schon gar nicht bei irgendwelchen Quali-Spielen oder Testspielen, Mann. Da ist Ebbe und nichts los im Stadion. Und deswegen ist es ja gut, dass dagegen was getan wird. Und das meine ich mit Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob diese kurze Zeit jetzt ausreicht, um einen EM-Hype, der auf jeden Fall kommen wird und der bei mir auch schon maximal entfacht worden ist, jetzt nachdem der Clubfußball ruht. Und der ja noch viel, viel größer wird in diesem Land. Davon gehe ich aus. Das werden alle gut spielen können und dann wird man auf dieses Sommermärchen 2.0 draufgehen und dieser Hype-Train, der wird fahren, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht, dass man dann sagt, ey, okay, plötzlich singen 1.000 und 2.000, was ultra viele sind, Mann. Lass mal 1.000 und 2.000 gleichzeitig in einem Stadion singen, das kommt an. Weil, also unterschätzt das ja mal nicht in einem normalen Bundesliga-Stadion. Klar, da kommen 50.000, aber wie viele machen denn am Ende so Stimmung? Das sind auch nur 3.000, 4.000. Und die sind dann eben so unfassbar laut. Deswegen, also wir reden hier von Zahlen, wenn du es schaffst, 1.000 Menschen zu mobilisieren und 1.000 Menschen dahin zu kriegen, diesen Song irgendwie mitzugrölen, dann wäre das ein Riesenerfolg. Und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und bin dann der Erste, der da sagt, Chapeau, so ey, heftig, was ihr geschafft habt. Ich glaube aktuell noch nicht dran, aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden.
Ich bin da trotzdem nach wie vor guter Dinge und ich glaube auch sehr fest daran, dass das funktionieren wird, weil wir ja auch nicht bei Null starten. So, das muss man ja auch sehen. Also diese Arbeitsgruppe Stimmung, die besteht ja auch aus mehreren Fanclubs und die haben alle ihre Mitglieder. Und diese Mitglieder machen da ja auch nicht mit, weil die keinen Bock haben, irgendwas zu verändern. Und da ist sicherlich unser Fanclub, der Adler im Herzen, auch einer der engagierteren. Aber wenn du halt erstmal diese Kernzielgruppe von den Leuten erreichst, die auch Bock haben, da Stimmung zu machen, dann kann das schon was werden und dann wird das auch schon was werden. Vor allem, weil es ja auch Fanblocks geben wird. Und wir sind ja immer im Fanblock. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, inwiefern die UEFA uns das Megafon erlaubt, weil auch da wieder, ne, diese UEFA-Regularien, die wollen, dass man mit Megafon kommt oder wenn man ein Megafon mitnimmt, was keine Batterien hat, weil du könntest ja die Batterien werfen und deswegen muss ein fest verbauter Akku sein. Ja, Newsflash, es gibt keine Megafone mit fest verbauten Akkus, die haben halt alle so eine D-Batterien und also da sind wirklich wieder ganz, ganz intelligente Menschen dabei, die auf sehr viel Hirnschmalz zurückgreifen. So, es gibt doch andere Möglichkeiten. Ja, mein Gott, dann lass mich mal ein Perso hinterlegen, wenn ich da mit dem Megafon ins Stadion gehe. Dann hafte ich dafür und ihr seht mich auf Kameras, Leute. So, ich werde da nicht mit meinen D-Batterien werfen, weil, also, wirklich kompletter Schwachsinn.
Was weißt du denn, wenn die Schotten uns in der 92. Minute das 3-2 reindrücken? Dann kann man da auch schon mal sehr, sehr sauer werden, Bengt.
Das stimmt. Und ich bin da auch bekannt für kurze Zündschnur. Die kurze Zündschnur wird übrigens demnächst auch noch auf TikTok gezündet. Also da gibt's Material. Da gibt es Material. Aber nee, deswegen mal gucken. Es wird da Lösungen geben. Wir stehen da mit Menschen im Austausch, die Kontakte besitzen. Und wir schauen mal. Aber wir sind sehr überzeugt, dass wir die Stimmung in die Stadien bringen. Und ich freue mich, auf den Zaun zu chillen. Ich sag dir, wie es ist.
Ja, das wird. Ach, es wird gut. Und also ich setze uns jetzt auch das erste Mal die Pistole auf den Brust. Das haben wir jetzt vor 20 Minuten haben wir gesagt, es wird auf jeden Fall während der EM einen häufigeren Podcast-Upload geben. Ja. Ich sage, wir werden nach jedem Deutschland-Spiel uploaden. Jetzt müssen wir es auch machen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was du dann vor allem auch immer zu erzählen hast. Weil das wird ja. Das werden ja Einblicke werden, die, glaube ich, auch viele interessieren werden, wenn Bengt das erste Mal vom Zaun gepöbelt wird.
Gut, aber man muss ja auch fairerweise einfach dazu sagen, es wird auch wenig Stimme dabei sein, ne? Also ich werde da schon auch 90 Minuten lang alles geben und respektive dann auch länger. Also es wird schon was. Und ja, ich glaube, ich muss auf meine Abschlussveranstaltung in der Uni scheißen. So, wir haben am 29. Juni theoretisch Abschlussball, deutsches Achtelfinale, wenn wir Erster werden in Dortmund. Also vielleicht mache ich dann so ein Ding da draus, okay, 16 bis 18 Uhr bin ich bei der Uni und danach geht's ab ins Stadion und wieder ein bisschen Capo pöbeln.
Das ist ja auch wirklich kein Spaß. Also um das jetzt noch ein letztes Mal für euch einzuordnen, Bengt hat bis zum Finale durchgeplant. Also der weiß, wo wir wann spielen. Als du hier mir einmal deinen Reiseplan vorgelegt hast, dachte ich so, okay. Aber Also Bengt weiß, wenn wir die Gruppe gewinnen, spielen wir Viertelfinale da, Halbfinale da und Finale ist dann wieder in Berlin. Bengt weiß aber auch, wenn wir nur Zweiter werden, spielen wir da. Das ist, also wir sind auf einem Niveau angekommen.
Ich bin ehrlich, Zweiter habe ich nicht ganz durchgeplant, aber also Gruppensieger natürlich, da bin ich voll im Bilde. Also wir haben München, Stuttgart, Frankfurt, dann Dortmund, dann kommt nochmal Stuttgart, also das ist GBT Heidelberg, das ist für uns natürlich gar nicht so verkehrt. Dann müsste es tatsächlich
Viertelfinale von Deutschland in Stuttgart, das wäre ja crazy.
Das wäre absolut crazy. Dann müsste es tatsächlich für uns im Halbfinale nach München gehen. Sollten wir Zweiter werden, dann geht's nach Dortmund und Finale dann natürlich 14. Juli in Berlin.
Also ihr habt es zuerst gehört, Chat. Das ist unser Weg zum Titel. Und mehr gibt's dann in den kommenden frisch geschwibbeltes Kölsch Sonderfolgen zur EM. Aber mehr dazu dann in den nächsten Tagen.
Gut. Da müssen wir uns jetzt aber auch nochmal hier zusammensetzen mit unserem Showplan, ne, den wir eigentlich auch nochmal bis zur EM durchziehen wollen.
Ja,
aber
es das wird jetzt eine Show nur als wird es geben. Ja, also es wird eine gehen? Show geben irgendwann mal. Punkt. Wir können uns das zweite Mal eine Pistole auf die Brust setzen. Jetzt haben wir zwei Calls rausgedroppt, jetzt müssen wir eigentlich auch beides irgendwann mal umsetzen. Ja, aber okay, ist gut, Mann. Ist gut. Bei mir ist der EM-Hype angekommen und der wird nur noch größer. Einmal noch zum Thema EM-Hype. Ich habe erstes freies Training da Bilder gesehen, weil da sind einfach 20.000, 17.000 Menschen gewesen in einem ausverkauften Stadion und haben dieser Mannschaft beim Training zugeschaut. Das ist auch schon.
Und jetzt glaubt nochmal, dass man nicht genügend Leute erreicht, die meine Videos geguckt haben und dann im Stadion mitsingen.
Ich sage doch nicht, dass es nicht genug gibt, die diese Videos schauen. Also du erzählst da sehr, sehr gute Zahlen mit. Ich glaube nicht an den Deutschen, dass der so schnell in der Lage ist, das zu adaptieren und das dann in die Kurven zu tragen. Weil Bengt, vielleicht hast du auch schon mal gemerkt, nicht jeder ist so crazy verrückt im positiven Sinne wie du und macht da sofort das Maul auf. Sondern der normale Deutsche setzt sich auf seinen Platz und dann stell dir mal vor, wir liegen 0-1 gegen die Schotten plötzlich irgendwie hinten. Dann macht er überhaupt nichts mehr, weil der möchte was sehen für sein Geld.
Weil dann stehe ich da aber und schreie die alle Leute umso mehr an. So Leute, genau jetzt brauchen wir euch und jetzt müssen wir laut werden. Wir hauen die Schotten raus.
Jetzt genau singt er doch.
Ja. Es wird schon, um das so zusammenzufassen. Aber ja, auch ist ja auch geil, ne, wenn man dann so Deutschland-Videos macht, mit was für Idioten man sich im Internet einmal rumschlagen muss. Also deswegen gab es dann halt auch einmal so ein Statement-Video.
Ach, das will ich jetzt aber auch gar nicht groß. Also du kannst kurz reden.
Und wie gesagt, so solchen Idioten muss man auch einfach keine Plattform bieten. Da wirst du natürlich sofort in eine rechte Ecke gedrängt. Und natürlich heißt es dann sofort wieder, ja, der Verfassungsschutz, den habe ich jetzt schon angerufen und hast du nicht gesehen. So, ja, es gibt auch Nationalstolz ohne Nazi. Also das ist definitiv möglich und das ist auch so ein bisschen die Mission dahinter, dass man sagen und sehen kann, dass die Deutschen auch wieder stolz auf ihr Land sein können, aber das in einem sehr, sehr positiven Sinne. So, auch deshalb ist tatsächlich die Regenbogenbinde wieder da. Einfach, weil ich glaube, ich noch keinen Nazi mit einer Regenbogenbinde gesehen habe und damit man das auch instant nicht miteinander assoziiert, dass da keiner auf dumme Gedanken kommt. Wir sind für sehr, sehr positive Werte da. Wir wollen Stimmung, wir wollen Miteinander und vor allem, wir wollen, dass alle mitmachen können. Deswegen, da ist jeder eingeladen und wenn ihr glaubt, dass ihr im Stadion ruhig sein werdet, dann werde ich euch vom Gegenteil überzeugen.
Punkt. Plus eins. Und ich finde, jetzt sage ich doch noch einmal kurz was dazu. Ich finde, man muss auch nicht aus jeder Diskussion sofort eine politische Diskussion machen. Nee. Ich finde, es ist maximal obvious, dass du dann nichts mit dem rechten Spektrum zu tun haben möchtest. Ich finde, man muss auch nicht in jeder Phase da jetzt seine Regenbogenbinde draufklatschen. Lass das einfach unpolitisch bleiben. Ich weiß, unpolitisch in den heutigen Zeiten schwierig, aber am Ende geht's einfach nur drum, Mann. Du willst stolz auf diese Mannschaft sein, du willst einen geilen Sommer erleben, weil du auch natürlich maximal hyped bist und auch, glaube ich, einfach voller Vorfreude bist, dass sich da irgendwas entwickeln könnte. Jetzt nicht nur sportlich, sondern einfach auch gesellschaftlich mal wieder, weil das ist jetzt, Spoiler Alert, wir leben gerade in einer gesellschaftlich schwierigen Zeit, wo es so eine blaue Partei gibt, die einfach viel, viel mehr Stimmen bekommt, als sie eigentlich bekommen sollte. Und da, glaube ich, kann so eine Heim-EM auch jetzt mal komplett fernab von irgendwelchen politischen Einstellungen, ob du jetzt die Partei wählst oder die Partei wählst. Man kann einfach irgendwie nochmal zu einem gemeinsamen Wir-Gefühl führen und da hoffe ich, dass man da irgendwie hinkommt. Und deswegen lass bitte nicht anfangen, jetzt irgendwie Leute in irgendein Spektrum zu ziehen, bloß weil sie Videos machen. So, nee, warum?
Auf jeden Fall. Und gut, auch eine bunte Binde muss meiner Meinung nach nichts Politisches sein, aber auch genug und ja. Freuen wir uns einfach drauf und um den Clubfußball tatsächlich auch zuzumachen, müssen wir dann auch mal über das Geschehene der letzten Woche reden, weil ich sitze hier in Düsseldorf und ich sitze immer noch in der Zweitligastadt.
Ich wollte dich eigentlich fragen, weil du hattest ja zumindest mal kurz mit dem Gedanken gespielt, dir das Rückspiel anzugucken, aber gehe dann davon aus, dass du es nicht gemacht hast.
Boah, Alter, ich war also physisch komplett im Sack, also das muss ich wirklich sagen. Ich war Montag ja in Mannheim unterwegs und also die Reise war schon auch strapaziös, so Sonntagabend dann angekommen und Montag auch wieder weggefahren, 6 Stunden Auto gefahren innerhalb von 18 Stunden wahrscheinlich, dazwischen nochmal gedreht mit dem Mannheimer HC und abends aber auch wieder EHF-Podcast aufgenommen und auf den musste ich mich ja auch noch irgendwie vorbereiten. So vorher ging's nicht, weil Euroleague-Finale ist erst am Wochenende in Hamburg gespielt worden. Auch da einmal als Kurzabriss die SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen die Füchse Berlin und ist Europameister, wenn man so möchte. Nein, Europa-League-Sieger. Und ja, da musst du dich dann halt auch natürlich noch adäquat drauf vorbereiten. Da blieb halt gar nicht mal so viel Zeit. Um 17:30 haben wir dann einen Podcast aufgenommen. Der ging bis 18:30. 20:30 fing, glaube ich, das Spiel an. Dazwischen musste ich den schneiden und alles verarbeiten und sowas. Und also, ihr hört es vielleicht auch jetzt noch ein bisschen. Es hat mich schon auch mitgenommen. So, ich bin da ein bisschen kränkelnd rausgekommen, sodass ins Stadion fahren dann auch absolut keine Option mehr war.
Du hast was verpasst. Sag ich mal so. Du hast im Nachhinein was verpasst. Glaube ich auch was, also mit dem viele nicht mehr gerechnet hätten. Und trotzdem auch da, das ist jetzt wieder im Nachhinein der dumme Call. Aber ich hatte auch nach dem Hinspiel nicht das Gefühl, dass das jetzt abgepfiffen ist. Weil zur Wahrheit gehört auch dazu, Düsseldorf hatte, finde ich, im Hinspiel extrem viel Spielglück. Also natürlich gewinnen sie das Spiel 3-0, das hört sich jetzt wieder dumm an, aber man, es gab so ein, zwei Situationen. Bochum hat, glaube ich, im Hinspiel nach 2 Minuten die Riesenchance auf einen Ausgleich und der geht dann irgendwie an Innenpfosten und springt raus. Also es war für mich jetzt nicht so der Fall, dass Düsseldorf einfach das klar bessere Team war. Und dann, ey, unterschätzt dieser Fakt, Mann, du musst noch 90 Minuten spielen und eine ganze Stadt und vor allem ein ganzes Stadion geht davon aus, Mann, dass du 90 Minuten hier den Rasen fluten wirst und dann einfach Erstligist bist. Weil es geht eigentlich nicht schief, wenn du 3-0 das Hinspiel gewinnst. Und um ehrlich zu sein, sie haben sich davon einfach so ein bisschen anstecken lassen und hatten dann von Minute 1 an Schiss, dieses Spiel nochmal zu spielen. Bochum hat genau das gemacht, was sie dann auch in den letzten Bundesligaspielen schon gemacht haben, weil auch das gehört für mich zur Wahrheit dazu. Bochum hat gegen Berlin schon eben 3-0 in der Halbzeit geführt. Bochum hat gegen Hoffenheim 3 Tore in der Halbzeit geschossen. So, das ist schon ein ekliger Bundesligist, der da in der Lage ist, jedem Bundesligisten oder dann auch jedem Zweitligisten natürlich weh zu tun. Man, Kevin Stöger ist einer der besten Spieler, die da in der Bundesliga rumlaufen auf seiner Position. Deswegen, es hat mich nicht wirklich überrascht, dass das Rückspiel nochmal so spannend geworden ist.
Wäre es andersrum gewesen, hätte ich dir zugestimmt. Dadurch, dass Bochum das Heimspiel 3-0 verloren hat, war ich schon der Meinung, das ist abgepfiffen. Weil also Bochum, auswärts schwächste Mannschaft der Bundesliga, die haben zwei Spiele haben die auswärts gewonnen. Eins davon war, glaube ich, gegen Darmstadt, wo ungefähr jeder gewonnen hat. Und eins davon gegen, ich glaube, Augsburg oder sowas. So, das waren jetzt auch keine Hochkaräter, die Bochum aus dem Stadion gefegt hat. Und wenn du dann zu Hause, da wo du eigentlich stärker bist, wirklich schon mit 3-0 untergehst, dann hat mir jegliche Fantasie gefehlt, wie Bochum das irgendwie noch umdrehen soll. Vor allem, weil ich Düsseldorf aber auch trotzdem in den Spielanlagen gut fand. Also nach dieser Saison, natürlich gehst du beflügelt in dieses Spiel rein. Aber ja, wenn du da halt mit einem 3-0 rauskommst, ich habe es ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass Düsseldorf so lust- und ideenlos auftritt. Also die sind ja auf den Platz gegangen und haben auf die Tore gewartet.
Aber für mich war es nicht lustlos, für mich war es einfach, die hatten Schiss, Mann. Die hatten einfach Schiss, weil plötzlich hatte Düsseldorf unfassbar viel zu verlieren. Also es war ja nicht, also das war so ein, also wenn du es dumm ausdrückst, Düsseldorf hat nach dem 0-1 besser gespielt als bis zum 0-1, ne? Also die hatten so zumindest dieses Hallo-Wach-Erlebnis so von wegen, oh, okay, wir müssen jetzt heute nochmal liefern und das haben sie nie wirklich geschafft, Mann. Das hat im Hinspiel alles ein bisschen lockerer gewirkt, das hat alles im Hinspiel ein bisschen leichter gewirkt. Das ist dieser Klassiker, manchmal kannst du Fußball wirklich so erklären, so, ey, das eine Team ist der Favorit, die haben unfassbar viel zu verlieren und wir sind halt so ein bisschen der aufmüpfige Zweitligist und wir spielen es einfach mal hier Hurra-Fußball und gucken, was dann dabei rauskommt. Das war Düsseldorf in Spiel Nummer 1 und davon war in Spiel Nummer 2 leider nichts mehr über.
Ja, und also ist für mich trotzdem vollkommen unverständlich, wenn du wirklich vor ausverkauftem Haus zu Hause die Möglichkeit hast, mal wirklich wieder was Historisches zu schaffen, weil wie häufig schafft es der Zweitligist in der Relegation durch? Gar nicht mal so häufig. Und so groß wird die Chance auch in nächster Zeit erstmal nicht mehr sein, dass du mit diesen Voraussetzungen in ein Rückspiel reingehst. Und vor allem ist ja auch der angenehmste Gegner von den 4 möglichen war, den Düsseldorf dann bekommen hat. Aber ja, trotzdem, wenn du dich dann halt einstuhlst vor dem Spiel, dann läuft es sich mit Kötteln in der Hose auch gar nicht mehr so befreit. Also deswegen macht es schon Sinn, dass Bochum da zurückgekommen ist. Und es hat mich ein bisschen auch für Hofmann gefreut, dass er halt nach dem Eigentor im Hinspiel dann auch einen Doppelpack im Rückspiel schnürt und Bochum dann auch wieder auf die richtige Bahn lenkt. Aber ja, das war beängstigend aus Düsseldorfs Perspektive, aber so kann ich wenigstens nächstes Jahr meine 96er hier in der Stadt beobachten.
Für wen warst du? Also hattest du einen Fan-Favorite, wo du sagst, ey, ich gönne es denen jetzt mehr?
Ja, das wird meinen neuen Nachbarn nicht gefallen. Ich glaube, damit ist genug gesagt. Also ich war schon tatsächlich in Richtung Bochum unterwegs, weil ich aber tatsächlich auch die Storyline geil finde, dass wir halt einfach die größeren Stadien gerade einfach in der zweiten Liga halten. Also dadurch, dass dann jetzt auch Köln noch runterkommt, dass Düsseldorf drin bleibt, du hast den HSV, du hast Schalke, Hertha, Hannover, das sind ja alles 50.000 Klopper. Und es wird nächste Saison dadurch halt einfach so häufig vorkommen, dass die zweite Liga besser besucht sein wird als die erste, ne? Also lass dann mal eine auswärts starke Mannschaft, und es muss gar nicht mal irgendwie Schalke sein, sondern auch Magdeburg. Lass Magdeburg dann mal nach Düsseldorf kommen. So, die machen den Pott nicht voll, aber da kommen dann auch 30, 35, 40.000 hin. Dann hat vielleicht 96, wenn sie gerade gut spielen, Heimspiel, und da kommen dann viele Leute hin. Hamburg hat ein Heimspiel, Schalke hat ein Heimspiel, so ja, dann hast du halt schnell auch mal 500.000 Fans in der zweiten Liga unterwegs. 500.000 übertrieben. Aber ja, so diese eine Schlagzeile, die wir letztes Jahr hatten, die wird sich multiple wiederholen, dass die zweite Liga besser besucht sein wird als die erste.
Zweite Liga hat jetzt also acht Stadien über 50.000, die erste Bundesliga 7 über 50.000. Also die zweite Liga wird wird mehrmals die erste Liga, was die Zuschauerzahlen, die reinen Zuschauerzahlen live angeht, würden sie überholen. Ja. Weil bei mir war, also nochmal auf die Ausgangsfrage. Habe ich gestern auf Twitter gelesen.
Okay, weil also
jetzt könnten Hannover, wir anfangen, die aufzuzählen.
Hannover hat 49.000. Also wenn wir von über 50.000 dann reden, also natürlich. Ja,
vielleicht dann auch 45.000, keine Ahnung. Auf jeden Fall acht große Stadien. Ich will jetzt nicht anfangen, Stadien aufzuzählen.
Ach, ist ja auch egal.
Aber um auf die Ausgangsfrage drauf zu sprechen kommen, weil ich habe in diesem Rückspiel, dachte ich so, es war Montagabend, ich habe es ein bisschen nebenher laufen lassen und habe mir dann gedacht, natürlich würde ich mir irgendwie wünschen für ein geiles Spiel, dass das Bochum da irgendwie rankommt. Dann stand es 3-0 und dann kam bei mir so der Switch und habe ich gedacht, okay, ich bin maximal für Düsseldorf. Weil, also ich möchte das nicht, dass da ein Verein und eine Stadt dran zerbricht. Also ich möchte das einfach nicht. So, Bochum konnte jetzt 80 Minuten eine gute Zeit haben, aber bitte schießt irgendwie in der Nachspielzeit noch das 3-1 und dann flutet er den Platz und dann habt ihr euch diesen Aufstieg auch verdient. Weil um jetzt nochmal vielleicht das größere, bigger Picture aufzumachen, Relegation ist ein geiler Wettbewerb für einen neutralen Zuschauer. Es macht unfassbar viel Spaß, sich da einfach diese zwei Spiele anzugucken. Wenn du irgendwie nur Teil davon bist, ist es der Horror. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was das mit einem Düsseldorfer Fanherz gemacht hat. Deswegen, ich hätte es denen, glaube ich, einen Ticken mehr gegönnt. Und die hatten ja auch, so in der Nachspielzeit gab es, glaube ich, in der 118. diese eine Doppelchance, wo der eigentlich schon drin war.
Ja.
Das ist dann, ey, es ist einfach dann, und das am Ende auch, ich weiß nicht, wie der Japaner jetzt hieß, den dann drüber gesammelt hat, ist einfach ein Schuss, es ist ein einziger Schuss, der über sehr, sehr viele Millionen, und das, also entscheidet aber auch einfach um eine Klassenzugehörigkeit, und für Düsseldorf wäre es nach jahrelanger Abstinenz auch einfach mal wieder ein großes Ding, Bundesliga zu spielen, gerade dann auch in der Hinsicht, so Köln spielt zweite Liga, Düsseldorf spielt erste Liga, also, dass sie jetzt nicht die Nummer 1 im Rhein sind mit Leverkusen, ist klar, aber es ist ja doch trotzdem irgendwie schon so eine Vormachtstellung. Und deswegen hat's mir für die echt wehgetan.
Ja, so Uchino ist halt wirklich der Einzige, für den es mir richtig heftig leid tut, weil du kommst als 23-Jähriger, ich glaube sogar WM-Fahrer dahin, und es wird einfach die Hoffnung einer gesamten Region, eines gesamten Fußballvereins, einer ganzen Saison auf deine Schultern gelegt. Also du entscheidest jetzt darüber in einem Do-or-Die-Elfmeter und du hast ihm schon angesehen, so, yo, der sieht, was da gerade von ihm abhängt. Das ganze Stadion plötzlich auch ruhig geworden, weil natürlich, die sind für Düsseldorf. Und das ist halt auch so ein Thema. Willst du dann angefeuert werden oder willst du dann, dass das Stadion ruhig ist? Wenn du als Spieler hingehst, willst du, dass die ganze Nordkurve dann schreit, Uchino, Uchino. Muss ich ja auch wissen für ein potenzielles Achtelfinale.
Also, weiß ich nicht. Musst du vielleicht hier nochmal bei Füllkrug und Underv und Co. nachfragen, ob du die dann anschreien sollst oder ob die Ruhe haben wollen.
Frage ich nach. Aber es ist wichtig. Genau, und er hat dann diese Ruhe bekommen, aber egal wie es gemacht wurde, es war zu viel, weil den jagt er in den Nachthimmel. Ja, und ey, für ihn ist es halt ein verschossener Elfmeter, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ist natürlich auch sofort zusammengesackt, aber die Düsseldorfer haben ihn ja auch sofort wieder aufgefangen und haben ihm da auch gar keine Schuld gegeben. Und schlussendlich musste er ja auch sagen, es ist nicht seine Schuld. Also du hattest 210 Minuten in Hin- und Rückspiel und hast es da halt nicht geschafft. So, ja, mein Gott, dann ist es nicht der verschossene Elfmeter in einer Lotterie, sondern dann ist es halt dein Unvermögen, in den vergangenen 120 Minuten ein Tor zu schießen. Deswegen, also wir müssen uns aber auch nochmal kurz drüber unterhalten, wie krank gut diese Elfmeter geschossen waren. Also ja, wirklich allesamt, allen voran natürlich dann noch Kevin Schlotterbeck, der das Ding so in den Winkel nagelt. Ich weiß nicht, hast du auf Sky oder auf Sat.1 geguckt?
Ich habe Sat.1 geguckt.
Boah, ich habe mich so über Kai Dittmann bei Sky aufgeregt, ne? Also wirklich so heftig. Weißt du, da schießt er einen Cristiano Ronaldo Prime-Elfmeter, Kevin Schlotterbeck, da wirklich links oben in den Winkel, perfekt da reingeschweißt, also genau in den Giebel. Und Kai Dittmann, ja, den macht da rein. So, Bruder, fahr doch mal bitte ein bisschen aus der Haut jetzt. Das war einer der heftigsten Elfmeter, die ich jemals gesehen habe. Und ich glaube, das war ja auch sogar ein Do-or-Die-Elfer. Oder, also war auf jeden Fall wichtiger, dass er den trifft. Und dann so maßgefertigt da oben links in den Knick rein. Da darfst du als Kommentator auch bitte ein bisschen aus der Haut fahren.
Apropos aus der Haut fahren, wenn du es auf Sat.1 geguckt hättest, wo es Wolf Fuß ja gemacht hat, der hat hier beim also theoretischen 2-0, Ball ging dann ans Außennetz, hat er einfach Tor geschrien. Also dafür liebe ich das, ne? Also er hat einfach ein Tor wirklich, und Wolf Fuß hat ja schon einen sehr, sehr markanten Torschrei, so von wegen, und der ist drin, und dann dieses geile Rotzige und Ölige in seiner Stimme. Und das war so der Klassiker, ich gerade so nebenher ein bisschen auf TikTok gewesen, und dann schreit Wolf Fuß plötzlich, und der ist drin. Und dann ist er gar nicht drin, das fand ich auch schon charmant. Und natürlich hat Wolf Fuß jeden einzelnen Elfmeter in dieses Tor geschrien. Und genau so musst du es machen, Mann. Es geht um, Mann, Relegation ist immer noch das, also für mich das vom reinen Wert, natürlich ist Meisterwerden krass, aber du wirst eben nicht Meister in einem Spiel. Also es ist ja in Deutschland nicht möglich, außer du hättest so, Shoutout an den BVB, es wäre möglich gewesen, in einem Spiel Meister zu werden, sie haben es nicht geschafft. Aber Relegation, so dieses, du hast deinen direkten Gegner auf der Gegenseite, es ist ein Spiel, was über die Liga-Zugehörigkeit entscheidet, ist so vom Ding her auch, also klar, es gibt ein DFB-Pokalfinale, das ist auch unfassbar wichtig, aber ich finde Relegation gerade mit dem Liga-Alltag, dass du eben, ey, du hast 34 Spiele davor gehabt, finde ich schon irgendwie das, also vom sportlichen Wert mit das Größte, was es so gibt. Und da will ich dann auch, dass das so zelebriert wird. Und deswegen, ja, hab ich dann auch sehr, sehr, für mich war es klar, dass ich auf Sat.1 gucken werde.
Ja, nö, ist auch vollkommen fair. Ich habe nur noch keinen linearen TV-Anschluss hier, deswegen war das die einzige Option. Ja, aber schlussendlich waren es zwei geile Spiele, so das muss man schon sagen. Und natürlich auch diese ganzen Interviews, die dann im Vorfeld vom Rückspiel geführt wurden, wo sich jeder Düsseldorfer einfach so krank sicher war. Nein, auf gar keinen Fall geben wir das noch aus der Hand. So, ja, da sieht man auch eure Erfahrung mit großen Spielen, sowas sagst du nicht. So, du gehst da nicht hin und bist dir komplett siegessicher, sondern man muss auch einfach immer darauf vorbereitet sein, das, was passieren kann. Ey, das ist Fußball. Und genauso wird's am Samstag auch wieder Fußball sein, wenn Marco Reus in der 122. Hoffentlich eine große Chance auf dem Schlappen hat, Real Madrid zu zerstören. Es ist immer alles möglich.
Nächste Frage, wem würdest du es, also wahrscheinlich ist es eine Frage, die sich erübrigt, aber Reus gegen Kroos, wem würdest du den legendären Abschied eher gönnen?
Das ist doch wirklich
kann nur eine Antwort
keine
geben.
Debatte. Na, ja, okay. Ja, also Reus holt die Champions League und Kroos die Europameisterschaft. Und dann feiern sie zusammen am Borsigplatz von mir aus am 15. Juli. Aber da gibt's keine zwei Meinungen für mich.
Ich weiß nicht warum, und es spricht jetzt wieder gegen, es ist ähnlich wie mein NBA-Take, wo ich sage, ja, die Wolves sollten irgendwie Champion werden, aber am Ende werden es die Celtics. Also natürlich wird Real Madrid die Champions League gewinnen, weil es nur Sinn macht. Und irgendwas in mir sagt trotzdem, dass Dortmund irgendwie, also, weil ich ja auch jemand bin, der an so Karma glaubt, und nach dem, was da letzten Mai passiert ist, 2023, glaube ich irgendwie, dass ich das, also Dortmund hat viel, viel gutes Karma jetzt quasi in der Hinsicht gesammelt. Die hatten jetzt häufig Pech, auch einfach spielerisches Grundvermögen in diesem Spiel gegen Mainz da 2023. Ich weiß nicht, was es in mir ist, ich glaube, dass das irgendwie am Samstag passieren kann, dass Dortmund die Champions League gewinnt. Und dass das dann auch für viele natürlich passieren. Aber also natürlich, dass es passieren kann, ich glaube, dass es passieren wird. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube, das wird passieren, dass Dortmund die Champions League gewinnt.
Okay, dann gucke ich jetzt gerade sofort bei dem Sport-Tippspiel-Anbieter meines Vertrauens, um das mal so zu formulieren, was du damit machen könntest. Aber Dortmund hat Boah, es geht sogar. Wenn du auf, nach 90 Minuten gehst, es ist sogar nur eine Fünferquote. Also,
ja.
Ich hätte ja da jetzt schon, wenn man die reinen Vorzeichen betrachtet, gesagt, das ist eigentlich ein noch klareres Ding. Aber ey, am Ende ist es nur ein Spiel und es geht um den größten Titel, den es jemals gegeben hat. Und ich zitiere, Nuri, Lars, Mats und Marco, die saßen im Mannschaftsbus und ich saß im Fanbus. Und dieses Mal fahren wir zusammen hin. Ja, wenn der dunkle Magier Edin das sagt, dann wird's passieren.
Ah, ich würde es mir so wünschen, Mann, dass es passiert. Ich würde es mir wirklich so wünschen, auch einfach für... Also auch da sind wir jetzt wieder bei einer ganzen Stadt, die eben so letztes Jahr da wirklich einmal... Also auf eine Art und Weise auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen worden ist, die ich auch also nicht nachvollziehen möchte. Auch das muss so unfassbar, also muss ja das Herz rausreißen. Und was so ein Champions-League-Sieg da machen könnte, weil es ist, ey, das ist das Größte, was du im deutschen, im europäischen Clubfußball gewinnen kannst. Es ist das Größte. Und in einem Finale im Wembley gegen Real Madrid.
Nicht nur europäisch, das ist der größte Titel der Welt.
Das ist der größte Titel, genau. Ist der größte. Es gibt immer noch die Club-Weltmeisterschaft, Bengt, die du ja jetzt auch sehr, sehr spannend findest. Ja?
Eindeutig. Aber noch ist sie ja nicht ausgespielt worden in dem Format. Deswegen bleibt das noch der größte Titel der Welt.
Ja, und dann, keine Ahnung, soll sich Edin muss sich viel schwarze Magie irgendwie zurechtlegen, weil, ja, bin ich gespannt, wie er dieses Real Madrid schlagen möchte, aber mir macht das Einzige, was mir halt Mut macht, ich fand Real war gegen Bayern eben auch verwundbar, weißt du, also safe. Es war nicht dieses Real Madrid, was einfach klar besser war und die Bayern waren in dieser Saison auch nicht gut und deswegen reime ich mir da irgendwie zusammen, dass Dortmund an einem sehr, sehr guten Tag mit einer sehr, sehr guten Leistung eben auch Real Madrid schlagen kann.
Ich habe halt auch immer noch das Gefühl, dass Real Madrid noch nicht wieder bei dem Real Madrid-Selbstverständnis angelangt ist, auch wenn die qualitativ die beste Truppe der Welt haben aktuell wahrscheinlich. Mit einem Jude Bellingham, der jetzt gerade in seine Prime kommt, mit einem Toni Kroos, der natürlich auch nochmal einen aufspielen will im Finale. Und ja, so ein Vinicius Junior, man kann charakterlich halten von dem, was man möchte, aber er ist halt ein verdammt geiler Kicker. So, das Team ist schon gut zusammengestellt. Aber es ist halt trotzdem noch nicht dieses Bale, Benzema, Cristiano und hinten drin hast du Varane und Sergio Ramos, Iker Casillas noch hinten drin. So, es ist noch nicht wieder das weiße Ballett. Da wird Real wieder hinkommen. Vor allem, wenn Kilian und dann dazukommt. Und wer weiß, wann Flo Wirtz dann auch nach Real Madrid wechselt. Oder ein Erling Haaland, wenn der nochmal einen Schritt gehen will, dann gibt's von Manchester City nicht mehr so viele Schritte nach oben. Da musst du irgendwann an Real Madrid denken. Aber da ist Real halt noch nicht. Und das ist die einzige Chance, die Borussia Dortmund für mich hat.
Ja, und trotzdem, jetzt um nochmal so ein bisschen den Realisten zu spielen, wenn es normal läuft, dann müsste Real Madrid dieses Spiel eigentlich gewinnen, weil sie sind das bessere Team, sie sind auch in der Lage, glaube ich, Dortmund dann, also guck mal, ich bekomme jetzt schon Angst, wenn ich über Tempo rede und ich liebe Schlotterbeck, ich liebe Hummels, aber das wird schwierig, wobei jetzt kannst du sagen, ey, Hummels hat es auch gegen Mbappé sehr, sehr gut gemacht, im Spiel gegen Paris. Aber trotzdem, das ist mir ein maximales Dorn im Auge. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Bellingham gegen seinen Ex-Verein macht. Und dann bin ich, Toni Kroos wird ein letztes Mal auch nochmal brennen. Der möchte nicht mit einer Niederlage ausscheiden. Und Toni Kroos, das ist dann für mich wieder so ein Spielermann. Wenn der ein Spiel nicht verlieren will, dann ist der in der Lage, dieses Spiel eben auch nicht zu verlieren. Weißt du? Ja. Der hat schon so viele große Schlachten geschlagen und hat dann einfach dieses... Also es klingt wieder dumm, aber der hat einfach dieses Siegergehen, der hat diese Siegermentalität. Wenn sie sagen den Leuten, ja guck, hätte er mal in der Nationalmannschaft an den Tag legen sollen. Mann, der hat das schon auch immer wieder versucht, ne? Also hat er. Gegen Toni haben wir das Spiel gegen Schweden gewonnen, ne? Deswegen, und das sind einfach genauso so Punkte, wo ich aus Dortmunder Sicht Angst vor hätte, weil ich eben weiß, was da auf der anderen Seite steht und du brauchst den perfekten Tag. Ich hoffe, dass sie ihn am Samstag haben werden, dass sie dann auch ihren kleinen... Deswegen, dann sind wir wieder bei Karma und bei Storylines, Mann, dass dieses Finale natürlich auch wieder im Wembley-Stadion stattfindet, wo Dortmund das letzte große europäische Finale gegen die Bayern verloren hat. Man, also es muss eigentlich, wenn es da irgendwie so ein... Wenn es irgendwie oben eine höhere Macht gibt, die da irgendwie so ein bisschen die Zügel und die Fäden ziehen kann, dann muss Dortmund eigentlich am Samstag Champions League werden.
Okay, also wenn Dortmund, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, dann gehst du also wieder in die Kirche, oder?
Ja, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken.
Ja, gut. Aber...
Wobei ich nach der VfB-Saison müsste ich eigentlich längst an höhere Mächte und alles glauben, ne? Deswegen,
wahrscheinlich schon. Und mal gucken, vielleicht holt Dortmund ja die Champions League und Deutschland wird Europameister und dann erleben wir... Ich hab's ja schon angekündigt, den Sommer unseres Lebens. Und da würde auch ein Champions-League-Titel für Marco Reus dazugehören. Und auch irgendwie passend, dass der am 1.6. ausgespielt wird und das ja auch der Kickoff so für den Sommer darstellt. Entsprechend ja, ich bin da guter Dinge, dass wir zumindest ein sehr geiles Spiel erleben. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Traumkombo von 2018 gegen Schweden, das war nämlich Marco Reus, der Toni Kroos Ball gestoppt hat, den er dann in den Winkel gezwirbelt hat, ja, sich da noch ein letztes Mal richtig aufs Maul gibt und Marco Reus die Oberhand behält.
Machen wir so. Es ist, glaube ich, das erste Mal passiert, um den nächsten wilden Themensprung zu wagen, dass ich mir ein Formel-1-Rennen angeguckt habe und du nicht.
Ja, also...
Es ist wahrscheinlich wirklich das erste Mal in Podcast-History passiert, dass das so ist.
Ich muss auch sagen...
Und ich weiß nicht, was mich dabei geritten hat.
Ja, ist fair, aber also im Zweifel Monaco. Also Monaco ist und bleibt ja trotzdem auch noch was Besonderes. Ne? Es ist ja schon auch die Heimat der Formel 1.
Und jetzt will ich aber mit dir drüber reden. Du als Formel 1, also als Formel 1-Fan ja wirklich, würde ich dich schon bezeichnen. Ich habe mir dieses Monaco-Rennen angeguckt und für mich ist Monaco immer noch so ein bisschen wie Kitzbühel im Abfahrtsrennen. Ist halt, also ist irgendwie noch so ein Ding im Kalender. Und das war, also ich wusste nicht, dass Monaco an dem Wochenende ist. Ich habe auch vom Qualifying relativ wenig mitbekommen, habe es dann irgendwie auf Twitter abends gesehen. Okay, Leclerc hat die Pole und vielleicht klappt es ja endlich mal, weil das ist ja so ein bisschen die Storyline. Leclerc, ja. Monegasse, wie gesagt, kommt von da, ist sein Heimrennen, aber hat es eben noch nie gewonnen, weil er auch dann immer mal wieder echt Pech hatte. Und deswegen habe ich es am Abend so mitbekommen und dann war wirklich so, ich saß Sonntag auf dem Klo um genau 15 Uhr und habe halt eine längere Session gehabt auf dem Pott und habe dann gemerkt, okay, es ist 15 Uhr, dann lass uns mal die Session beenden und dann gucken wir uns mal den Start an in Monaco, weil das ist ja das Spannende. Dann geht dieses Rennen los und der Start ist spektakulär, weil sie sich drei direkt einmal abschießen und dann, jetzt kommen wir zu diesem heiklen Punkt, passiert einfach nichts mehr. Das erste Überholmanöver, und das ist kein Cap, ist in Runde 54. In einem Sport, wo es ums Überholen geht. Und deswegen weiß ich nicht, und ich habe auch noch keine richtige Meinung dazu, weil wenn du neutral drauf guckst, musst du dieses Rennen ja aus dem Kalender nehmen, weil es passiert eben nichts. Aber es ist eben Glamour, es ist Glanz, es ist vor allem viel Historie, Mann. Es ist einfach dieses Rennen, was dann irgendwie, wo viele auch einfach nochmal drauf gucken und sagen, ey, nennen wir das eine Rennen, für das die Formel 1 steht. Viele sagen Monaco, auch wenn da nichts passiert. Und ich fand es dieses Mal, war es wirklich, also ein heftiges Beispiel von wegen nichts passiert. Natürlich ist es dann, vor allem stell dir auch mal vor, das zu kommentieren, Mann. Du musst jetzt irgendwie 2 Stunden rum kommentieren, es passiert einfach nichts. Ne? Und dann machst du hier irgendwie so taktische Spielchen auf, aber am Ende gehen die eben auch nicht aus. Und dann fährst du eben dieses Rennen zu Ende, ohne dass wirklich was passiert. Deswegen, ich find's sehr, sehr schwierig einzuordnen, ob du sagst, okay, du brauchst das eben, weil es eben Tradition pur ist. Und du brauchst es eben nicht, weil aus sportlicher Hinsicht gibt es dir einfach auch nichts mehr.
Ja, also das ist dann ja so ein bisschen das, was dem Fußball nicht gelingt, Kommerz mit Tradition zu verbinden, weil in Monaco steckt auch einfach heftig viel Geld.
Ach, natürlich.
Und ja, ich werde jetzt auch niemandem was Neues erzählen, wenn ich sage, in der Formel 1, da geht's auch durchaus mal um das ein oder andere Millionchen. Und da werden Entscheidungen auch sehr gerne mal monetär getroffen. Frag dich mal, warum in Deutschland nicht mehr gefahren wird, weil das mit dem Geld einfach nicht so hinkommt und Monaco macht da die Scheinchen dann halt einfach gerne auch für locker, eben weil sie ja auch für dieses Prestige stehen. Und ich hatte letztens auch irgendwo gelesen, sehr ungesicherte Info, dass der Gewinner dann auch zum Fürst Albert nach zum Abendessen eingeladen wird nach dem Sieg. Und ja, deswegen, also da geht's natürlich einfach nur ums Prestige.
Aber jetzt mal abgesehen davon, jetzt nimm mal, also in einer perfekten Welt, wo Geld keine Rolle spielen würde, würdest du das Monaco-Rennen...
Monaco nicht fahren? Natürlich nicht.
Du würdest es nicht mehr haben wollen?
Natürlich nicht. Also die ganzen Stadtkurse sind ja in 80% der Fälle so scheiße, weil einfach niemand irgendwo überholen kann, weil die Strecke unfassbar eng ist. Weil es ja auch langsame Rennen sind. Also es geht ja um jede Kurve da irgendwie mit 4 km/h. Diese Haarnadelkurve in Monaco, die ist mir jedes Mal wieder ein Dorn im Auge, weil du davor ja schon dich durch die gesamte Innenstadt bergab schlängeln musst, um dann um diese Haarnadelkurve irgendwie rumzukommen, um dann später nach 3 weiteren Kurven einmal diese langgezogene Gerade, die auch nicht wirklich gerade ist, zu haben. So, ja, das Rennen ist kacke, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten.
Ja. Weil das ist, glaube ich, auch mein Punkt, der hinten raus durchkommt. So, also sei es viel Charme, sei es viel Tradition, womit du mich ja immer noch kriegst. Also am Ende passiert einfach nichts. Und du kannst quasi nach dem Qualifying, also natürlich, das macht's aus, so das Qualifying ist spannender als das Rennen, du kannst es aber quasi nach dem Qualifying abpfeifen. Und trotzdem ist es, und das macht ja dann auch wieder so ein bisschen auch, hat den Reiz aus, du wartest halt auf dieses eine Spektakuläre. Und jetzt natürlich, du wartest vielleicht auf diesen einen Crash, aber vielleicht wartest du dann auf diese eine spektakuläre Überholaktion oder irgendwie, dass es dann mal wirklich mal klappt, weil es gibt ja, wie gesagt, in der Theorie 2 Geraden, wo du rein theoretisch überholen hättest können. Dass das am Sonntag nicht passiert ist, war irgendwie schon vorhersagbar und wahrscheinlich passiert es auch die nächsten 10 Jahre nicht. Aber deswegen, ich tue mich ja, normalerweise müsstest du dich nicht schwer tun. Normalerweise müsstest du sagen, ey, das Rennen macht überhaupt keinen Sinn und streiche es aus dem Kalender raus, weil es sportlich eben keinen Mehrwert bietet. Und an dem Punkt bin ich noch nicht, sondern gucke es mir dann halt trotzdem immer mal wieder kurz an. Ja, das ist ja auch irgendwie, ja.
Die Frage ist ja auch, wann hat die Formel 1 da jemals sinnhafte Entscheidungen im Sinne des Sportes getroffen? Also,
ach, das überhaupt nicht, das sowieso nicht.
Ja. Das zieht sich ja auch sowieso durch die letzten Jahre durch. Und klar, dieser Glanz- und Glamour-Faktor, es ist ja auch ekelhaft, wie viele Promis dann da rumlaufen, die dann urplötzlich alle Formel-1-Fans werden. Ja, und dafür ist es natürlich ein Event. Und da ist es ein Riesen-Event, was so groß aufgezogen wird wie sonst nix. Und dafür kannst du schon die Berechtigung finden, warum es stattfindet. Aber Also logisch gesprochen kannst du in Monaco nicht fahren.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber weil du gerade Glanz und Glamour angesprochen hast. Natürlich, Mbappé war auch in Monaco. Und hast du das Interview von Sky gesehen mit Martin Brandl?
Nee.
Das war also wirklich, wenn du über die größten Motherfucker, die so mit so einem Mikrofon rumreden, dann musst du den nehmen. Da läuft Mbappé wirklich mit einer Entourage. Und das sind so, also ungelogen so 6-7 Securities, die den einfach umrunden, dass er da eben einmal durchs Paddock gehen kann. Und dann kommt Martin Brandl mit seiner Sky-Kamera und so von wegen, ey guys, that's my business here. Und juckt es überhaupt nicht. Und die sagen auch gar nichts, sondern er geht einfach zu Mbappé hin und stellt ihm zwei Fragen. Und der beantwortet die dann auch einfach. Also ganz clean. Ja. Aber dass du diese Eier hast, da irgendwie sozusagen, ja, das hier ist mein Gebiet so. Und ihr seid hier Gäste auf meinem Gebiet. Und natürlich stelle ich jetzt dem Superstar im europäischen Fußball, natürlich stelle ich dem jetzt zwei Fragen. Und der beantwortet die auch, weil er weiß, okay, ey, das ist scheinbar eine große Nummer, die da auf der Gegenseite steht. Und dem beantworte ich jetzt einfach auch mal kurz zwei Fragen. Das fand ich schon beeindruckend. Also mit welcher Selbstsicherheit und dann auch einfach mal machen, ne? Und dann im Zweifel, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast und eine Kamera hinter dir hast, dann geht das schon in vielen Fällen auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Frag mal bei Florian Plettenberg nach, der das erste exklusive Interview mit Sadio Mané führen wollte. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber muss man schon sagen, der Martin Brandl, der macht auch einfach immer viel Spaß. So seine Interviews sind auch cool. Der ist schon ein guter Mann. Der versteht sein Handwerk. Und die Boston Celtics, die verstehen ihr Handwerk definitiv auch, weil das war mal eine galante Rasur, die sie da in ihrem Conference-Final auch vollführt haben.
Ja, und ich bin echt sauer, Mann. Also ich bin wirklich sauer auf die Indiana Pacers, weil, und das gehört jetzt auch dazu, ich finde, dass alle Spiele, und es hört jetzt doof an, weil die Serie geht 4-0 aus, ich finde, alle Spiele waren geil. Also alle Spiele konntest du dir geil anschauen und alle Spiele waren zumindest, außer das zweite kannst du vielleicht mal so ein bisschen rausklammern, da waren die Celtics schon besser. Aber in 3 von 4 Spielen, ich will jetzt nicht sagen müssen, aber können die Pacers auf jeden Fall gewinnen. Für mich müssen sie 2 davon auf jeden Fall gewinnen, sodass sie das erste verlieren, geht eigentlich gar nicht. Und dann auch die beiden Heimspiele. Natürlich ist es super bitter, dass du ohne Tyrese Halliburton spielst, also Superstar von den Pacers, leider verletzt raus gewesen. Und sie haben trotzdem zweimal die Möglichkeit, eigentlich dieses Game zu ziehen und sind einfach nicht in der Lage, dann die letzten 2-3 Minuten eben clean runterzuspielen und laden Boston dann immer wieder ein. Und deswegen ist es für mich, und das wird ja auch von vielen jetzt so diskutiert, das ist wahrscheinlich einer der einfachsten Wege in ein NBA-Final, was die Celtics gegangen sind. Das soll nichts von ihnen wegnehmen. Mein Gott, am Ende musst du die Spiele trotzdem gewinnen. Aber ich fand's schon echt schade, dass die Pacers sich nicht belohnt haben, einfach dann auch diese Serie mal zu verlängern.
Ja, und also du sagst ja, sie waren ja auch die ganze Zeit in Schlagdistanz. Also klar, Spiel 2 musst du da ein bisschen ausklammern, aber du verlierst die letzten beiden Spiele mit jeweils 3 Punkten Unterschied. Und da kannst du schon halt auch mal mit ein bisschen mehr Spielglück oder ein bisschen mehr Cleverness dann zumindest ein bisschen mehr Spannung reinbringen.
Es ist für mich nicht Spielglück, es ist für mich nur Cleverness. Es ist wirklich nur Cleverness, weil du hast die Spiele wahrscheinlich gesehen. Ich habe alle 4 gesehen natürlich. Mhm. Und gerade die 3, die vom Ergebnis her super knapp sind, die Pacers führen immer in den letzten 3 Minuten. Sie führen immer. Sie spielen es immer von vorne und sind eben leider dann nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu klicken. Und natürlich, also du kriegst krasse Würfe gegen dich, die unfassbar wehtun, wo du aber die musst du mit einpreisen. Dass in den Playoffs solche Würfe fallen, das passiert eben. Und das sind die Besten auf diesem Planeten, die diesen Ball durch diese Körper werfen. Dass die mal so einen Moment haben, das passiert. Und deswegen finde ich es, also natürlich kannst du dann sagen, Spielglück, weil vielleicht soll er den nicht treffen, aber in den Playoffs passiert das eben, dass genau diese Würfe fallen. Deswegen ist es für mich viel, viel mehr Cleverness und viel, viel mehr dann auch einfach Rookie-Mistakes. Du siehst, auf der einen Seite steht ein Team, das hat diese großen Spiele schon 1-2 Mal öfter gespielt. Und vor allem ein Team, das hat diese großen Spiele auch schon 1-2 Mal öfter verloren. Und das machen sie jetzt nicht. Und auf der Gegenseite steht ein Rookie-Team, wo der Superstar fehlt. Und du brauchst vielleicht dann in der Situation einfach einen Superstar, der dir in den letzten Minuten dann auch einfach Verantwortung übernimmt, den Ball in die Hand nimmt und Punkte erzielt. Und das hat den Pacers leider gefehlt.
Ja, das ist halt so ein bisschen dieses Ding, dass die Celtics auch einfach mit der Erfahrung der letzten Jahre rangehen können, ne? Also, dass sie da auch sowieso mit dieser Abgebrühtheit einfach spielen. Ist das auch so ein bisschen die Storyline, die in den ersten drei Spielen zumindest bei den Mavs gegen die Wolves erzählt wurde? Weil auch da waren die Spiele ja durchaus knapp.
Du kannst sogar sagen, in den ersten vier Spielen. Weil heute Nacht war Spiel 4, natürlich die Timberwolves gewinnen das, aber es ist genau die Storyline. Es ist, finde ich, die Storyline beider Serien. Das eine Team hat Superstars, die genau schon mal diese Spiele gespielt haben und vor allem die genau diese Spiele schon mal verloren haben. Und auf der anderen Seite steht ein Rookie-Team. Und auch da ist es wieder, du kannst eine Schablone drüber legen. Für mich ist es auch wieder, also es ist eigentlich nicht erklärbar, wie die Timberwolves 0-3 hinten liegen konnten, weil sie in allen drei Spielen die Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Und warum gewinnen sie es nicht? Weil am Ende die Superstars auf Seiten der Mavs, Kyrie Irving und Luka Doncic, eine viel, viel bessere Crunch-Time spielen als die Superstars der Timberwolves, die non-existent sind. Also dann auch einfach gefühlt das Basketballspiel verlernt haben in den letzten 5 Minuten. Und auch da, Mann, also ich sitze dann immer morgens zu meinem iPad und denke mir so, hey, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt die letzten 3 Minuten einfach aufhört, Basketball zu spielen. Vor allem, wenn ihr es die 45 Minuten davor so gut gemacht habt. Deswegen fand ich auch das extrem, extrem schade. Die Timberwolves haben jetzt so ein bisschen zurückgeschlagen, steht jetzt 1-3. Serie geht jetzt zurück nach Minnesota. Wenn sie das Heimspiel gewinnen, dann steht es 2-3. Und dann mal gucken, in der normalen Welt müssten natürlich trotzdem die Mavs durchkommen. Aber auch da finde ich schade, weil auch, also die Serie hatte für mich auf jeden Fall Game 7 Potential. Weil die Mavs sind nicht so gut, wie sie gemacht werden in dieser Serie. Und die Timberwolves waren leider nicht in der Lage, Spiele zu finishen. Und das brauchst du eben auf dem Niveau.
Aber deswegen schreibe ich sie auch noch nicht ab. Einfach weil es tatsächlich in jedem Spiel einfach so unfassbar eng war. Und die Timberwolves es jetzt auch das erste Mal dann geschafft haben, so ein Spiel zu Ende zu spielen. Weil auch da war es ja Richtung Ende nochmal super knapp. Aber ja, die Wolves haben trotzdem ihre Dreier dann angefangen zu treffen. Also die haben sich dann eine Blaupause drüber gelegt und die hat funktioniert. Und dann von der Dreierlinie hat es einfach funktioniert. Und ich glaube, wenn sie da jetzt mit der Motivation dann auch in Game 5 reingehen und du dann plötzlich wieder in Schlagdistanz bist, dann macht das was mit dir. Und dann bist du auch immer noch Sportler genug, um an dich zu glauben und um zu sehen, okay, guck mal, wir haben jetzt schon 2 Spiele gewonnen, warum nicht nochmal 2? Also ich glaube durchaus, dass das Game 7 Potenzial immer noch da ist, auch wenn die Serie zwischenzeitlich 3-0 stand.
Ja, und trotzdem, jetzt sind wir wieder bei der ewigen NBA-Statistik. Ich glaube, es sind jetzt 155 Spiele jetzt mit dem jetzt gewesen, von wegen, wenn ein Team 3-0 führt, dann wird das nichts mehr. Und wahrscheinlich wird es auch nichts mehr, weil zur Wahrheit gehört auch wieder dazu, selbst das Spiel jetzt heute Nacht, was sie gewinnen, war Crunchtime-technisch schon wieder so auf wackeligen Beinen. Und wenn du wieder denkst, man, warum denn? Warum denn die Lösung? Warum nimmst du jetzt den wilden Dreier, wenn es davor irgendwie immer geklappt hat, zum Korb zu ziehen? Deswegen, ach, wahrscheinlich werden wir dann die Celtics gegen die Mavs im Finale sehen, wenn wir uns das nächste Mal dann hier in einer Woche treffen. Das ist dann auch, also ja, das ist, glaube ich, für mich das Worst-Case-Szenario im Finale, weil ich mag beide einfach nicht. Also, wenn du mir jetzt so die Teams vor den Playoffs gegeben hättest, so, wen möchtest du jeweils nicht im Finale haben? Dann hätte ich dir wahrscheinlich die Mavs gegen die Celtics gesagt. Weil, keine Ahnung, ich bin kein großer Luka-Fan. Und auch da, man, sportlich kannst du das quasi nicht mehr argumentieren, weil auch der spielt unfassbare Playoffs. Und die Celtics, keine Ahnung, die Celtics sind mir zu gut. Ich finde es zu langweilig, wenn die Celtics Champion werden. Deswegen, ja. Aber ich habe mich trotzdem schon überreden lassen, auf jeden Fall im Finale dann ein, zwei Games auch wieder live zu gucken, weil ein guter Buddy von mir ist Celtics-Fan und der hat mich dann quasi verpflichtet und hat gesagt, gut, also wir spielen jetzt Finale, wir werden auf jeden Fall uns die Nächte um die Ohren schlagen, deswegen ich werde mir das ein bisschen live angucken und dann mal gucken, für wen. Hoffentlich verlieren beide irgendwie.
Wie timest du dann deinen Schlaf?
Das ist die nächste gute Frage. Mhm. Na gut. Also wir reden dann natürlich in der Zeit, wo unter der Woche, weil Wochenende schwierig, vor allem wenn jetzt die GBT wieder am Start ist. Und das sind ja dann meistens die Anwurfzeiten so 2 Uhr, 2.30 Uhr. Mhm. Und der Go-To-Move ist wahrscheinlich kurz vorher ein bisschen pennen. Also, wird's sein.
Ja.
Und also, 2.30 Uhr ist schon auch kacke, ne? Weil 2.30 Uhr geht so ein Spiel bis 5 und dann legst du dich nochmal hin. Aber dann auch nur so 2, 3, 4 Stunden, weil so richtig pennen kannst du ja auch nicht mehr lange.
Das ist schon wirklich, also das sind wirklich die beschissenen Anschlusszeiten.
Das sind die beschissenen Zeiten. Ne? Vor allem, wann gehst du denn dann schlafen? Wenn du um 2 wieder aufstehen musst?
Ja, musst du um 23 Uhr pennen. Also vorher ist es halt im Sommer auch einfach nicht möglich. So, also hier, 21. Juni ist Game 6 und 21. Juni ist, glaube ich, Sommersonnenwende. So, das wird der längste Tag. Und der hat dann viel Spaß, bei 23 Uhr bei noch Tageslicht halt schlafen zu gehen. Ja, also ja. So funktioniert der menschliche Körper halt leider nicht. Ja, das kann schon ein bisschen was geben. Aber gute Nachricht für dich ist natürlich, dass nur Spiel 1 und 2 in GBT-Region fallen. Also
ja, die schlechte Nachricht ist dann, die schlechte Nachricht ist, da steht dann auch irgendwann eine Fußball-EM am Start, wo ich ja eigentlich auch, glaube ich, viel konsumieren möchte. Ja, deswegen, ich weiß nicht, wie. Also wahrscheinlich wird es so ein Spiel sein, das wird dann wahrscheinlich super deutlich werden, dann werde ich ihm sagen, einen Scheißdreck werde ich dafür nochmal aufstehen.
Und ja, dann nimm das Ding am 13.06. um 2.30 Uhr, weil 14. Juni geht EM los, da hast du bis dahin nochmal einmal Zeit, um kurz zu schlafen. Aber ja, dann kannst du dich sonst auf Deutschland fokussieren.
So machen wir das. Gut.
Gut. Hervorragend.
Alex Zverev noch ein letztes Mal. Das müssen wir noch kurz machen.
Stimmt. Ja,
gegen Nadal. Habe ich tatsächlich auch ein bisschen was gesehen. Also ich habe mir jetzt nicht das ganze Spiel angeguckt, aber hat es nebenher laufen. Weil es ist schon, also wurde ja auch im Vorhinein natürlich auch zu Recht groß gemacht. Rafa Nadal vielleicht, jetzt hat er im Interview doch nochmal ein bisschen zurückgerudert. Vielleicht das letzte Spiel in Paris. Ich glaube eigentlich schon, dass er dann wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal einen dranhängt. So wie sich das echt bei ihm angehört hat. Na, es war halt schon sehr dieses, also er wollte noch nicht verabschiedet werden und er hat sich zumindest mal ein Hintertürchen offen gelassen, um uns mal so auszudrücken.
In Runde 1 dann halt auch rausgekickt zu werden, wenn es eigentlich dein Turnier ist, dann ist das natürlich auch ein sehr unbefriedigendes Ende. Und ja, auch nächstes Jahr wird Nadal noch gut genug sein, um irgendjemanden zu schlagen. Aber du hast halt jetzt gerade keinen irgendjemanden bekommen, sondern halt die Setzliste 4, der letzte Woche noch ein Sandplatzturnier gewonnen hat. So ja, Alex Zverev spielt gerade wahrscheinlich sein bestes Tennis und hat dieses Spiel auch so ein bisschen gebraucht, um die Verletzungen aus dem letzten Jahr dann auch komplett vergessen zu lassen, weil das war ja gegen Nadal, dass er sich da ungefähr alle Bänder mal einmal durchgeschossen hat und da jetzt zu sehen, okay, weil auch damals war es ja ein geiles Spiel, also es war ja unfassbar eng und jetzt schießt der Nadal da mit 3-0 aus dem Stadion, da ja, ist es einerseits für Zverev eine geile Geschichte, andererseits für Nadal natürlich eine bittere Geschichte. Aber es wurde auch sehr viel der deutschen Presse in der Vergangenheit immer über den Sascha Zverev gelästert. Gentleman, dann diesen Moment auch Rafa Nadal zu überlassen.
Ach, natürlich. So, also Zverev war sich schon bewusst, wer da auf der anderen Seite steht und war sich schon auch bewusst, gut, das ist jetzt vielleicht nicht angebracht, da jetzt irgendwie groß rumzujubeln. Ich finde, und darüber wird fast ein bisschen zu wenig gesprochen, weil natürlich reden jetzt alle über Nadal und vielleicht letztes Spiel gewesen, ist auch in Ordnung so, weil der ist einfach einer der Größten, die eben da in Paris dieses Turnier gespielt haben. Ich finde, Zverev war wirklich gut, weil man, das ist keine einfache Situation als Setzliste Nummer 4, weil natürlich bist du sportlich gesehen der Favorit, aber du spielst gegen dieses gesamte Stadion und du spielst eigentlich auch, also mal außerhalb derjenigen, die da mit einer Deutschlandbrille drauf gucken, jeder möchte, dass Nadal dieses Spiel gewinnt. Und selbst, also weißt du, deswegen, und selbst ich, der ja eigentlich dann Zverev die Daumen drückt, weil dann eben hier wegen Deutschland, dachte so, boah, ich fände es auch irgendwie cool für die Storyline, wenn Nadal da jetzt irgendwie nochmal ein letztes Highlight in Paris zelebriert. Und ich glaube, das ist nicht einfach, gegen so viele Leute eben anzuspielen und dann vor allem auch gegen einen Nadal zu spielen, der gut war, Mann. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein rando erste Runde Nadal, der eben einfach verletzt ist und auch weit weg davon ist, was er eigentlich spielen könnte. Mann, Nadal war wirklich gut und deswegen waren die Sätze ja auch so knapp. Und ich glaube das, und ich müsste ja eigentlich dagegen gehen, weil wir ja unsere Wette am Laufen haben und ich gemeint habe, Zverev wird in diesem Jahr kein Grand-Slam-Final mehr spielen. Bis dahin ist es ein ewig langer Weg. Aber man, also das hat zumindest für alle diejenigen, die es mit Zverev halten, Lust auf mehr gemacht.
Ja, eindeutig. Um was haben wir nochmal gewettet?
Ein Zehner? Oder sogar ein Zwanziger? Weiß ich gar nicht.
Also ich glaube, müsste
man nochmal, kann gut sein,
Zwambo. Wahrscheinlich nochmal nachhören. Ja. Also, ja. Na gut, aber Zverev gerade auf jeden Fall auf seinem Leistungspeak wieder angekommen. So, der hat da schon, also das hat schon Hand und Fuß, was er macht. Und es wird aber auch mal Zeit, dass die junge Generation übernimmt. Also der Joker wird warten im Laufe des Turniers irgendwann.
Ich glaube, Halbfinale wäre Djokovic dran.
Ja, okay.
Das Gute ist, Alcaraz wäre erst im Finale dran.
Beide sind diejenigen, die du irgendwann aus dem Weg räumen musst. Und Alcaraz gegen Djokovic wäre nicht das erste Mal, dass wir die in einem großen Finale gegeneinander gesehen hätten. Aber ich glaube auch an Sascha. Ich glaube daran, dass Alex da sein bestes Tennis auch weiterhin performen wird. Das Gute ist, nächste Woche wissen wir ja auch schon wieder deutlich mehr.
Ja, das stimmt, weil die ganzen Runden jetzt wieder gespielt. Nächste Woche ist ja dann eh so ein Ding. Also wir machen nächste Woche noch keine EM-Episode, weil dafür ist da noch zu viel los. Dann machen wir ein bisschen Champions League, machen ein bisschen Tennis. Und dann biegen wir langsam ein auf den EM-Hype-Train Zielbahnhof.
So sieht's aus. Ja, wobei also nächste Woche ein bisschen wird natürlich schon auch besprochen werden von dem Länderspiel der Deutschen. Ich glaube, wir haben Ukraine am Montag in Nürnberg und dann kommt Griechenland am Freitag. Und ja, ist dann natürlich auch noch ein bisschen was ich zu berichten habe von meinem Wochenende in Budapest und hast du nicht gesehen. Also Themen werden wir schon finden. Da macht euch mal keine Sorgen.
Macht euch mal keine Sorgen. Gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir lassen Bank zu seinem Meeting. Wir lassen mich in die Uni und hören uns in der Konstellation wieder am kommenden Donnerstag.
Denn dann tschüss.